Heute im New Lawyers Podcast Christoph Stresing, Jurist und Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Startups.
Und ich glaube, es ist auch gut, wenn es diesen Austausch auch gibt und man nicht zwischen Politik und zwischen Wirtschaft so absolute Mauern zieht, sondern das ist total wichtig, um auch das gegenseitige Verständnis zu stärken und zu wissen, wie auch dann der andere tickt, weil nur dann kann man auch stärker darauf eingehen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Christoph Stresing ist Jurist und Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Startups. Wie ihn sein Weg vom Bundestag in die Verbandswelt führte und wie sich die Startup-Welt auch aus politischer Sicht darstellt, darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Christoph Stresing.
Hallo, Alicia.
Hallo. So, und wir fangen direkt mal mit einem Icebreaker an. Ich möchte gerne von dir wissen, welche Fähigkeit bewunderst du am meisten bei anderen Personen?
Das ist tatsächlich ein mega Eisbrecher. Also was ich wahnsinnig stark finde, auch gerade wenn wir nachher darüber nochmal sprechen, über Gründerinnen und über Gründer, ist halt schon so der absolute Durchhaltewille, ja, mit Höhen und Tiefen. Ich glaube, so das, was wir oft als Resilienz auch bezeichnen, das finde ich oft auch wirklich beeindruckend, in ganz schlechten Zeiten auch wirklich selber dran zu glauben und die Dinge durchzubringen. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ich schon sehr bewundernswert finde.
Ja, absolut. Kann ich auch total verstehen. Ich finde das auch immer krass, wenn Leute sich selber, also wenn die alleine gründen, ja, das finde ich total abgefahren, wie man sich da selber irgendwie so pushen muss oder was man da für einen Nordstern haben muss, um trotzdem immer weiterzumachen und dran zu glauben. Davon wirst du sicherlich bei deiner Position relativ viele Leute in deinem Umfeld haben. Nun fangen wir aber erstmal mit deinem Werdegang vorne an, denn du hast auch mal Jura studiert. Die Frage ist, warum?
Ja, ist ja eine völlig berechtigte Frage. Tatsächlich war das so, dass ich denke auch schon zu Schulzeiten immer ein starkes Politikinteresse hatte und überlegt hatte, vielleicht Politik zu studieren, vielleicht Germanistik. Und dann hatte jemand zu mir gesagt, was ich total überzeugend fand, wenn du Jura studierst, kannst du all das machen, was du auch mit Politik machen kannst, nur eben noch mehr. Und das war für mich so überzeugend, dass ich gedacht habe, okay, dann gehe ich mal diesen Weg.
Ja, und würdest du das so rückblickend immer noch so sehen? Also ist das quasi wirklich das Eingangstor in alle diese Welten?
Also die Aussage an sich stimmt schon, glaube ich, weil man damit sehr, sehr viel abdecken kann. Eben auch noch mehr. Also klar, die klassischen juristischen Berufe, das geht eben nur über die Staatsexamina. Aber ich glaube, dass viele andere Berufe auch tatsächlich oder andere Studiengänge auch tatsächlich auf eine ähnliche Art und Weise befähigen können. Ja, also insofern glaube ich, dass die Aussage als solche richtig ist, die ich auch sehr überzeugend finde. Aber ich glaube, es ist eben nicht der einzige Weg, das eben über ein Jurastudium zu machen.
Mhm. Weil ich finde ganz häufig, dass wenn man mit Jura einmal durch ist, hat man so ein bestimmtes Denken lernt, aus dem es auch super schwer ist, wieder rauszukommen, was dann wiederum in den anderen Berufen auch hinderlich sein kann. Aber darüber werden wir natürlich im Laufe der Folge noch ein bisschen sprechen.
Genau.
Du bist aber auf jeden Fall auch dann erstmal nicht den ganz, ganz klassischen juristischen Weg gegangen in die klassisch-juristischen Berufe. Wie bist du denn im Bundestag gelandet und was hat dir da an der Arbeit gefallen?
Ja, ich hatte wie viele ja vermutlich auch schon während des Studiums auch nochmal nach dem ersten Staatsexamen längere Praktika gemacht im Bundestag und da auch eine gewisse Nähe und fand das eigentlich spannend, weil auch ähnlich wie ja ein Jurastudium sehr generalistisch ist, so ist auch eigentlich die Tätigkeit im Bundestag ja auch immer noch, dass es ganz, ganz viel abdeckt. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, da ganz eng auch dabei zu sein, die Dinge mitverfolgen zu können. Und deswegen hatte ich einfach mein Lebenslauf hinterlegt bei einer Fraktion und bekam dann kurz nach dem zweiten Staatsexamen einen Anruf, ob ich nicht zu einem Vorstellungsgespräch kommen möchte und ob ich nicht anfangen möchte. Insofern war das fast ein bisschen passiv, aber war schon auch doch die Idee, sonst hätte ich es ja auch gar nicht hinterlegt, nach dem Examen eben nicht diesen ganz klassischen Weg zu gehen, sondern auch ja in den Bundestag.
Und wie hat es dir gefallen?
Es war eine tolle Zeit. Also es war ja dann der erste Job auch. Das ist, glaube ich, im Bundestag zu arbeiten, ist schon was sehr Besonderes. Es sind ja auf der einen Seite ganz kleine Einheiten, weil gerade wenn man für einen Bundestagsabgeordneten arbeitet, dann sind das ja wenige Mitarbeitende. Auf der anderen Seite hat man aber auch ganz viele Kollegen, also aus den Fraktionen heraus, aus den Arbeitskreisen und Ausschüssen heraus, gewissermaßen ja über 600 MdBs, die mit ihren Mitarbeitenden da sind. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und da auch zu gucken, wie die Prozesse sind und wie auch so ein Alltag vom Bundestagsabgeordneten aussieht, das fand ich schon sehr, sehr spannend und auch in gewisser Weise irgendwie prägend, weil es auch der erste Job dann war. Und glaube aber trotzdem, dass es dann irgendwann, weil es ja auch einen sehr, sehr starken Zuschnitt auf diese eine Person hat, auch wichtig ist, sich dann selber auch nochmal weiterzuentwickeln. Aber so erstmal all das aus ja erster Hand mitzuerleben, schon wirklich sehr, sehr spannend ist.
Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine wichtige Perspektive, wenn man also bei einem MdB arbeitet, dass man natürlich sehr, sehr stark zugeschnitten ist, dann auch auf die Person, die Aufgabenbereiche der Person, die Themen der Person und man vielleicht nochmal, wenn man eher einen Gesamtüberblick haben möchte, in andere Bereiche gehen sollte. Vielleicht ist das ja auch sogar schon ein Tipp oder ein Trick, den man mitgeben kann für Leute, die auch politisch interessiert sind und Jura studieren, dass man frühzeitig anfangen sollte, rechts und links zu gucken und möglicherweise auch schon Praktika macht in dem Bereich und dergleichen, damit man dann nicht nur mit seiner eigenen Jurabrille quasi auf die Welt schaut. Du bist aber im Bundestag auf jeden Fall nicht geblieben, sonst würden wir jetzt vielleicht auch gar nicht heute miteinander sprechen, sondern da kam noch ein bisschen was. Du bist erstmal in die Verbandswelt gewechselt, aber jetzt noch nicht direkt zu der Verbandswelt, wo du heute bist. Erzähl mal ein bisschen davon, wie kam es dazu und wo bist du überhaupt gelandet?
Ja, sehr gern. Also ich war rund 2 Jahre im Bundestag und wurde dann angesprochen vom Verband, der Venture Capital und Private Equity vertritt, die auch dabei waren, ja die politische Kommunikation auch zu stärken, ob ich nicht da mitmachen möchte. Das war die Zeit 2012, als auch viel über Finanzmarktregulierung ging. Also die Branche stand da ziemlich im Feuer, noch unter dem Eindruck der Finanzmarktkrise. Und deswegen war das halt eine sehr spannende Tätigkeit, auch da mich einzubringen und da auch die politische Kommunikation mit aufzubauen. Und deswegen habe ich dann, wie man ja so schön sagt, die Seiten gewechselt, ja, und quasi von denen, die aktiv Politik machen, zu denen, die eben die Politik auch begleiten mit der Interessenvertretung einer besonderen Branche. Und das war wiederum auch sehr, sehr spannend und auch da habe ich sehr viel gelernt, klar.
Guter Zeitpunkt, um vielleicht mal ganz kurz zum Thema Interessensvertretung was zu sagen. Ich glaube, viele haben sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, sozusagen, also grundsätzlich schon, wie werden Gesetze gemacht? Das ist irgendwie so aus Jurabrille das Daily Business oder das lernen wir, wie das funktioniert, theoretisch. Vielleicht kannst du mal kurz dazu sagen, wer eigentlich bei so einem Prozess dabei ist und was macht jetzt konkret die Interessensvertretung? Warum ist das vielleicht auch spannend?
Ja, also jeder hat ja irgendwie Interessen, die vertreten werden, auch ehrlicherweise haben das ja auch Bundestagsabgeordnete. Die sind natürlich demokratisch gewählt für ihren Wahlkreis, aber die machen zu großen Teilen, vertreten sie die Interessen des Wahlkreises im Deutschen Bundestag. Und so ist es eben auch für Branchen aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, einfach darauf hinzuweisen, wie gewisse Regulatorik sich auswirkt auf die Branche. Und du spielst ja so ein bisschen darauf an, dass Interessenvertretung oftmals ja sehr negativ auch konnotiert ist in Deutschland. Man irgendwie nicht so genau weiß, was da eigentlich gemacht wird. Aber ich glaube, da kann man ganz transparent und offen mit umgehen. Es geht darum, den Entscheidungsträgern zu zeigen, welche Auswirkungen Entscheidungen haben, welche Auswirkungen tun hat, welche Auswirkungen aber auch unterlassen haben kann. Und am Ende ist klar, die Entscheidungen treffen nicht die Interessenvertreter, sondern die Entscheidungen treffen die gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und ich glaube, mit diesem Selbstverständnis hat man auch gar nicht diese Probleme, die vielleicht manche damit verbinden, weil, wie gesagt, der Lobbyismus als solcher, glaube ich, oftmals ja in einem eher schlechten Licht dasteht.
Da hast du absolut recht. Ich glaube auch, Lobbyismus wird ganz oft ja gleichgesetzt mit Dingen wie Korruption und das ist es natürlich eindeutig nicht. Jetzt muss man sagen, dass wir beide natürlich auch beide eine Verbandsbrille nochmal mitbringen. Also du aus dem Bundesverband Deutscher Startups, ich aus dem Legitech-Verband und wir auch wissen, dass das notwendig ist, um diese Prozesse mitzugestalten. Ich finde es trotzdem interessant, das einmal auch zu erläutern, wie das quasi so stattfindet. Was sind denn so
Dinge, die du da gelernt hast zum ersten Mal auf dieser Verbandsseite quasi?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, sehr früh zu denken. Also je früher ich bei einem Verfahren dabei bin oder vielleicht das Verfahren noch gar nicht begonnen hat, umso besser kann ich eigentlich darauf Einfluss nehmen oder desto stärker kommen die Dinge. Wenn ich kurz vor der dritten Lesung im Deutschen Bundestag noch irgendwie einen Punkt habe, dann ist der Zug gewissermaßen abgefahren. Und ich glaube, dass man da zum sehr frühen Zeitpunkt auch weit über den Bundestag hinaus mit den zuständigen Ressorts im Austausch ist, Dinge bespricht, Perspektiven darlegt, das ist total wichtig. Mir sagte mal jemand so schön, guter Lobbyismus beginnt früh. Und ich glaube, da ist halt wirklich was dran, dass man ja Dinge möglichst frühzeitig antizipiert, möglichst frühzeitig auch angeht, weil die Prozesse ja auch stark beeinflusst werden durch die Bundesregierung. Das ist ja nicht nur dann der Deutsche Bundestag, sondern es sind verschiedene Player. Es gibt ja den Referentenentwurf, es gibt den Regierungsentwurf und dann geht es ja erst ins Parlament. Und natürlich, wenn auch bei einigen Projekten Abgeordnete schon früher eingebunden sind, ist, glaube ich, doch auch die Rolle gerade von der Exekutive im Gesetzgebungsverfahren nicht zu unterschätzen.
So, dann ging es für dich danach weiter in der Verbandswelt. Aber ich glaube, jetzt kam schon tatsächlich der Startup-Verband.
Da kam schon der Startup-Verband, genau.
Ja, wie kam es denn jetzt zu diesem Wechsel? Und ja, vielleicht kannst du auch einmal kurz noch was zum Verband überhaupt sagen. Woher kommt dieser Verband? Ist der da so plötzlich aus dem Boden gesprießt oder wie sah das aus und wann bist du quasi dann hingekommen?
Ja klar, sehr gern. Also ich fange an mit dem Verband. Ja. Der Verband hat letztes Jahr 2022 10-jähriges Bestehen gefeiert, wurde also 2012 gegründet, weit vor der Zeit, bevor ich dazugekommen bin. Und tatsächlich war einer der Gründe oder der Grund, weshalb sich der Verband gegründet hat, dass Startups festgestellt haben, sie haben ja selber gar keine Stimme gegenüber der Politik. Es gab das Vorhaben der Besteuerung der Veräußerungsgewinne aus Streubesitz. Das ist ein schöner juristischer, technischer Begriff.
Das klingt wirklich ganz genau. Toll. Übersetzt,
ich glaub,
heißt
das freuen alle zu hören. Ganz, ganz einfach. Manche haben es einfacher umzeichnet auch mit dem Anti-Angel-Gesetz, also das ist der 8b KStG. Da ging es darum, also schärfer zu besteuern mit ja, drastischen Auswirkungen dann auch für die Start-up-Finanzierung in Deutschland. Das war so der Nukleus eigentlich für viele Gründerinnen und Gründer, sich zusammenzutun, zu sagen, wir müssen selber eigentlich unsere Position gegenüber der Politik formulieren. Und da kam die Frage auf, wie machen wir das am besten? Und man kam dann zu der Einsicht, dass es doch in einer Verbandsstruktur am besten abgebildet werden kann, die verschiedenen Positionen auch innerhalb der Branche einzubringen, um dann eben kanalisiert und gebündelt gegenüber Politik auch zu adressieren. Und das ist so die Geburtsstunde des Verbandes gewesen. Insofern auch sehr, sehr eng verknüpft tatsächlich mit der Frage, wie können sich Startups gegenüber der Politik auch einbringen?
Ja, ich finde es total lustig, weil wir damals beim Legitech-Verband irgendwie auch an so einer ähnlichen Schwelle gestanden haben und auch so überlegt haben, was ist denn jetzt eigentlich das richtige Konstrukt? Und man im ersten Moment so denkt, boah, Verband klingt irgendwie nicht cool. Verband klingt irgendwie echt altbacken. Da sehen wir uns gar nicht. Wir sind alle total jung und cool und dynamisch und techie und so weiter. Und dann Verband. Und im Grunde genommen habt ihr ja so die gleichen Schritte dann wahrscheinlich irgendwie durchgemacht. Magst du an der Stelle vielleicht einmal erklären, wie funktioniert denn eigentlich überhaupt ein Verband und warum ist das dann auch das richtige Mittel gewesen?
Genau, also ich glaube, wie ein Verband funktioniert, ist schon wichtig, wie ich es versucht habe, auch schon so darzulegen, die Interessen von einer Branche, wir verstehen uns ja gar nicht als Branchenverband, sondern eher als Phasenverband, also für Unternehmen, die sich in einer gewissen Phase befinden, von der Gründung bis zum IPO, bis zum Exit, aber auch sogar noch darüber hinaus, also wirklich ja auch Tech-Unternehmen zu begleiten auf ihrer Reise vom kleinen Unternehmen zum großen Wachstumsunternehmen. Und da geht es darum, aus wesentlicher Sicht oder aus meiner Sicht, was ein Verband leisten kann, diese Position zu sammeln, zu bündeln, auch wirklich zu adressieren und auch Lösungsvorschläge auch zu machen. Weil es ist immer einfach zu sagen, das ist halt alles doof und woanders ist es besser, aber auch tatsächlich zu überlegen, okay, wo sind denn tatsächlich die Pain Points? Dann sind wir sehr schnell auch ja wieder bei juristischen Fragestellungen, dazu kommen wir ja gleich, weil es ja oftmals genau die Regulatorik ist, die dann im Weg steht. Und ich glaube, dieses Art von ja gewissermaßen Dolmetschen auch, also auf der einen Seite die Welt zu haben einer Branche und genau wie du es beschrieben hast, Startup sicherlich halt nochmal viel, viel dynamischer, viel, viel schneller auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Politik, die halt nach völlig anderen, in Anführungszeichen, Gesetzen ja auch agiert. Und das ist natürlich manchmal nicht ganz so einfach, diese beiden Welten auch so zueinander zu bringen, weil die einen halt naturgemäß und bei uns in besonderer Weise viel, viel schneller sind, als es die anderen können.
Wie ist denn so ein Verband aufgebaut? Also du bist ja Geschäftsführer und du musst gleich nochmal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Aber du bist natürlich nicht das einzige Organ, das der Verband hat. Was ist da sonst noch so da?
Ja, genau, also sehr gern. Das, was wir jetzt auch beim Startup-Verband seit rund 2 Jahren verstärkt haben, sind die Landesgruppen, Landessprecher auch aufzubauen. Ist noch ziemlich am Anfang, aber das ist ein wichtiger, sehr wichtiger Bereich aus meiner Sicht, auch wirklich aus den einzelnen Bundesländern auch da Vertretung zu haben. Das ist so ein Bereich, der sich noch im Aufbau befindet, wo wir ganz viele tolle Landessprechende haben. Über 30, die in den Bundesländern vor Ort das machen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist natürlich die Frage, was ich gerade auch gesagt habe, wie können wir bündeln und wie sieht unsere tägliche Arbeit aus? Wir haben verschiedene Arbeitskreise, wo wir verschiedene Gruppen auch einbeziehen aus unseren Bereichen. Das ist immer wichtig, auch glaube ich, nicht immer nur die Startup-Perspektive an sich zu haben, sondern auch zu gucken, was bedeutet das für das Startup-Ökosystem insgesamt. Und dann arbeiten wir auch mit Experten zusammen. Wir machen das teilweise mit Kanzleien, die das auch für uns pro bono machen, weil sie sagen, okay, das ist ein ganz spannender, wichtiger Bereich, wir bringen uns hier gerne ein. Und das ist halt dann genau der Bereich, wo auf der einen Seite ja der Input kommt von unseren Mitgliedern, zu sagen, ey, hier ist ein Problem, und auf der anderen Seite die Überlegung, wie kann man das dann tatsächlich auch übertragen in Gesetze oder in attraktive Rahmenbedingungen. Und das machen wir im Austausch, es werden ja Stellungnahmen dann erstellt, ganz aktuell beispielsweise ein ganz wichtiges Thema zur Fachkräfteeinwanderung, die Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, also da eng abzustimmen, sowohl mit Unternehmen, die das aus dem tagtäglichen Kennen, wo die Probleme sind, als auch aber dann mit Experten zu gucken, auch auf Grundlage dann von schon bestehenden Entwürfen, wie kann man die Dinge noch weiterentwickeln und wie kann man sie weiterentwickeln im Sinne von Startup und Scale-Ups in Deutschland.
Und dann habt ihr ja auch noch einen Vorstand, der oder wo unter anderem ja auch eine Gründerin von Talent Rockets drin sitzt, Magdalena Öl. Was ist so die Rolle von dem Vorstand in diesem ganzen Konstrukt?
Ja, der Vorstand ist ja das, nach der Mitgliederversammlung, das höchste Organ, wird ja gewählt von den Mitgliedern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da ein repräsentatives Organ hat. Wir als Geschäftsstelle, als Geschäftsführung arbeiten auch nach Maßgabe des Vorstandes. Insofern ist da natürlich auch immer ein sehr, sehr enger Austausch zu den einzelnen Positionen. Das hängt so ein bisschen auch dann von den einzelnen Vorhaben und Projekten ab, wie tief auch der Vorstand mit dann dabei ist, ob das jetzt gewissermaßen eher die Leitplanken sind oder ob das wirklich wichtige Detailfragen sind. Insofern ist der Vorstand da auch für uns, für die Geschäftsstelle, aber auch insgesamt für den Verband natürlich ein herausragend wichtiges Organ. Und die großen, wirklich auch Schwerpunktthemen besprechen wir natürlich auch immer mit dem Vorstand, weil das sind die gewählten Vertreter ja auch von der Mitgliederversammlung.
Wie sah es denn jetzt ganz konkret aus, dass du zum Startup-Verband gekommen bist? Du warst ja schon in der Verbandswelt, du warst aber eigentlich so gesehen so ein bisschen auf der anderen Seite und bist dann zum Startup-Verband gekommen. Wurdest du da angesprochen? Hast du dich dahin beworben? Wie sieht es so aus?
Ja, genau. Also es war tatsächlich so, dass der Startup-Verband auch ja lange Zeit von den Gründern auch geführt wurde und man dann zum Zeitpunkt kam und sagte, okay, wir möchten uns neu aufstellen. Und in diese Zeit spielte das mit rein und ich weiß gar nicht mehr, wie es ganz genau war. Ich glaube, ich bin auf den Startup-Verband zugegangen, wir haben Gespräch geführt. Es war kein formalisiertes Bewerbungsverfahren, aber es war eben klar, man will das neu aufstellen, man will den Verband weiter stärken und auch vielleicht so ein bisschen in die nächste Generation auch hineinbringen. Und dann fiel das eben zusammen auch mit der ja, Aufstellung und Neuausrichtung des Verbandes insgesamt. Die Frage, die da nämlich auch sehr aktuell war, ist, was sind wir eigentlich? Was wollen wir sein? Der Verband hatte sehr viele Aktivitäten, auch viele Reisen gemacht, also legendär ja die Silicon Valley-Reise, ja auch anfangs mit Philipp Rösler. Das war ein ganz wichtiger Bestandteil des Verbandes, so ein bisschen auch DNA. Und eine der Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, ist wirklich wieder back to the roots. Wir stellen einen Kern, die Interessenvertretung für den Verband. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Und in dem Zuge haben wir den Bereich dann auch weiter verstärkt.
Worin siehst du denn ganz konkret deine Rolle?
Ja, meine Rolle sehe ich als Geschäftsführer. Zum einen natürlich die Geschäftsstelle insgesamt am Laufen zu halten. Wir haben verschiedene Bereiche. Das ist der Politikbereich. Wir haben ein ganz tolles Team mit 2 Kolleginnen. Wir haben einen super Research-Bereich, wo über 3 Kollegen auch arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Dinge auch zusammenzuführen. Also auch zu schauen, nicht nur, was sind einzelne Meinungen, was ist eine anekdotische Evidenz, sondern auch die Forderung tatsächlich hinterlegen zu können mit Daten. Da spielt der Research-Bereich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja als großes Flagship eigentlich den deutschen Startup-Monitor mit mehr als oder um die 2000 Teilnehmenden immer. Das ist eine super wichtige Datenlage, weil es natürlich auch nochmal Dinge auch bestätigen kann oder Dinge auch nochmal einordnen kann. Und insofern das am Laufen zu halten und sicherzustellen, dass gewissermaßen auch die Geschäftsstelle, aber auch der Vorstand, dass das Hand in Hand geht und man dann auch schlagkräftig nach außen auftreten kann, das ist für mich das Zentralste an der Rolle.
Wir haben jetzt gerade schon gehört, so das Ursprungsthema des Startup-Verbands war eigentlich das Anti-Angel-Gesetz. Seitdem ist ja ein bisschen was passiert und ich meine, ihr habt das ja auch verhindern können. Also das heißt, da habt ihr natürlich auch dann einmal einen Erfolg gehabt. Aber für welche Themen steht denn der Verband heute?
Ja, also ganz aktuell ist das Thema Talente. Das ist auch so ein Themenkomplex. Ein Thema hatte ich ja eben gerade schon so ganz kurz am Rande erwähnt. Fachkräfte, das ist wirklich ein riesiges Thema. Wie können Startups, wie können Scale-Ups Fachkräfte bekommen? Also uns dafür wirklich einzusetzen. Das ist natürlich einmal eine gesetzliche Frage, ist aber auch eine Mentalitätsfrage. Wie offen können und wollen wir eigentlich als Gesellschaft sein? Müssen wir auch sein, um auch ja, Talente aus dem Ausland, aus dem außereuropäischen Ausland nach Deutschland zu bekommen und auch dann hier zu binden? Zweiter Teil ist tatsächlich auch, was wir oft vergessen und uns auf die Anziehung konzentrieren, aber auch übersehen, dass wir viel Potenzial auch hier wieder verschenken und Leute wieder zurück. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Also der gesamte Bereich Talente ist wahnsinnig wichtig. Fachkräftesicherung ist ganz wichtiges Thema. Und anderes wichtiges Thema, was auch unter dem Bereich Talente subsumieren, ist Mitarbeiterkapitalbeteiligung von großer Bedeutung. Die Frage nämlich, wie können ja auch Startups, sie können Scale-Ups auch nochmal attraktiv sein als eine Arbeitgeber für Mitarbeitende. Und da ist dieses Instrumentarium Mitarbeiterkapitalbeteiligung international sehr, sehr anerkannt. Da haben wir aber in Deutschland mit die schlechtesten Rahmenbedingungen in Europa. Und insofern ist auch das ein ganz wichtiges Thema unter der Überschrift Talente. Und natürlich ist auch insgesamt immer die Frage der Finanzierung wichtig. Mhm. Auch da einen ja, Kreislauf eigentlich zu schaffen, wenn man so will, von der ganz frühen Phase bis hin auch zur großen Phase. Das ist nach wie vor immer noch herausfordernd, weil Startup-Finanzierung ja in allermeisten Fällen über eine Eigenkapitalfinanzierung geht und jede Minute, jede Stunde, jeden Tag eine Gründerin, ein Gründer mit der Finanzierung beschäftigt ist, bedeutet, dass er sich eigentlich nicht um das Unternehmen selber, um das Produkt kümmern kann. Und auch deswegen ist das ein ganz großes Thema, was uns immer begleitet. Da haben wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren schon ganz viel erreichen können. Und auch ein wichtiger Bereich ist das Thema Ausgründung. Also wie können wir es schaffen, dass aus Universitäten, aus Hochschulen, aus Forschungsinstituten doch mehr Gründungen entstehen. Wir haben ja eine sehr, sehr gute, herausragende Forschungslandschaft, aber schaffen das nicht unternehmerisch, also mit Unternehmen dann auch auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das ist erkennbar ein ganz großes Potenzial, was wir da verschenken. Und insofern ist das auch ein ganz wichtiges weiteres Thema. Also wie können wir dieses Innovationspotenzial, was in Deutschland ist, weiter fördern?
Ja, ich finde es total interessant, auch wenn man so sieht, wie sich das vielleicht verändert hat von am Anfang ging es um dieses Anti-Angel-Thema. Es geht meistens darum, irgendwie Ressourcen schaffen zu können für die Startup-Welt und wie jetzt dieser Shift auch hin zu Human Resources tatsächlich stattfindet. Ne? Also, dass man überall merkt, natürlich auch in der Startup-Welt und überall sonst, wie sehr uns tatsächlich Menschen fehlen. Ja? Also Leute, die einfach, natürlich Fachkräfte, aber auch andere Personen, die einfach wirklich diese Arbeit machen können. Also, dass das so ein Faktor wird, das finde ich eigentlich unglaublich, dass es am Ende daran scheitern kann, dass wir irgendwie keine guten Mitarbeiter finden oder keine Finanzierung bekommen, weil der Weg eines Startups vielleicht nicht über die Bank läuft, klassischerweise. Ganz interessant auch vielleicht an der Stelle, was die Corona-Pandemie mit euch gemacht hat. Also wir sprechen jetzt irgendwie zu so einem Zeitpunkt, wo keiner mehr richtig über Corona sprechen will, aber es trotzdem ganz gut mal zurückzuschauen, was ihr eigentlich in der Zeit auch gelernt habt. So, wie ist das für euch gewesen als Startup-Verband? Wie ist es vor allem auch für die Startup-Szene gewesen? Und was hat sich dadurch vielleicht auch verändert?
Ja, total spannend. Also ich hatte das ja auch gesagt, 2019, der Verband war dabei, sich neu aufzustellen. Es gab einen neuen Vorstand. Wir haben 2020 noch im März, haben wir das erste Mal die German Startup Awards gefeiert. Da war das Thema Corona schon da, aber noch nicht so ganz, ganz präsent. Es war eine tolle Veranstaltung. Wir waren so ein bisschen vorsichtig, können wir das halt wirklich noch durchziehen? Man wusste, Corona ist da, aber was es genau bedeutet, davon hatte, wenn man ganz ehrlich ist, noch keine Ahnung. Eine Woche später wurde die Pandemie ausgerufen von der WHO. Wir alle sind ins Homeoffice gegangen und waren irgendwie auf einmal, ja, so wie es, glaube ich, ja allen gegangen ist, total geschockt und irgendwie völlig unsicher, weil es ein völlig neues Phänomen war. Und insofern hat es natürlich die eine Herausforderung für uns als Verband gegeben, wie organisieren wir die Arbeit? Das war ziemlich einfach, weil natürlich anders als jetzt vielleicht bei alten Verbänden, das, was wir am Anfang hatten, dieses, diese Idee des ja, beamtenähnlichen Verstaubten, so, das hatten wir natürlich nicht, ja. Wir konnten vom einen auf den anderen Tag, waren bei uns alle auch mobil dann arbeitsfähig. Also das war ja die Grundlage auch dafür, die Arbeit weiterzumachen. Aber dann natürlich auch die große Frage, was bedeutet die Pandemie für das Startup-Ökosystem? Und die große Sorge ist, dass jetzt, nachdem es ja jahrelang immer bergauf gegangen ist, auf einmal so der große Punkt, wo es irgendwie nicht weitergeht, wo Investitionen nicht fließen, weil Investoren unsicher sind, weil vielleicht deren Investoren auch irgendwie, also es war wirklich eine Situation größter Ungewissheit. Und deswegen haben wir uns da sehr schnell auch aufgestellt und haben so einen 4-Punkte-Plan entworfen, wie man auch die Finanzierung dann sichern kann, weil das ja im Nachhinein, kommen wir sicher auch gleich raus, hat sich ja vieles doch anders dargestellt, erfreulicherweise, also das Massensterben blieb aus, aber es war zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht klar, ja, also die ersten Insolvenzen drohten oder waren abzuzeichnen und deswegen haben wir diesen Plan entworfen und am Ende, witzigerweise wurde das am 1. April dann verkündet, das 2 Milliarden Startup-Hilfspaket, was tatsächlich auch genau diese Eigenkapitalfinanzierung in den Fokus gestellt hat. Weil ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt auch für viele, auch politische Entscheidungsträger, natürlich nicht für die Fachpolitiker, aber für viele in der Breite, eigentlich gar nicht so klar war, wie Startup-Finanzierung funktioniert. Ja, das war so ein bisschen, was wir gehört haben, naja, gibt doch dann aber KfW-Programme. So. Hm. Ja, aber die KfW-Programme, die es bis dahin gab, waren eben alle kreditbasiert und das war für Startups eben kein ja, brauchbares Instrumentarium und deswegen glaube ich, war das sehr gut, dass auch wenn es dann in der Umsetzung ein bisschen gedauert hat, aber dass man das erkannt hat, dass es gerade in der Krise auch nicht sein kann, ja die neuen innovativen Unternehmen eigentlich durchrutschen zu lassen durch den Rost und irgendwie große Unternehmen mit Milliardenbeträgen, aber vielleicht nicht mehr ganz so wettbewerbsfähigen Geschäftsmodellen auch zu stärken und insofern war das eigentlich für uns ein ganz wichtiger Punkt, da Möglichkeiten auch zu schaffen, diese finanzielle Unsicherheit doch auch auszugleichen. Im Nachhinein muss man sagen, ist es Gott sei Dank nicht so gekommen, sondern tatsächlich war ja 2020, 2021 dann noch sehr, sehr erfolgreiche Jahre, auch was Finanzierung angeht. Aber aus der damaligen Situation heraus war es wirklich eine ja, größte Unsicherheit. Die Frage, wie geht es überhaupt weiter?
Ja, ich glaube, so ging es natürlich sehr, sehr vielen. Aber es ist dann natürlich auch schön, zurückzublicken und zu sagen, okay, es hat irgendwie doch geklappt und wir haben nicht komplett die Fassung verloren. Und am Ende sind doch sehr viele ja, innovative Gründerinnen und Gründer dabei geblieben und ja, das Massensterben, wie du so schön gesagt hast, ist ausgeblieben. Sehr, sehr positiv, denn gerade in solchen Zeiten brauchen wir natürlich neue Ideen und innovative Geschäftsmodelle. Ich finde, es ist Zeit, jetzt mal auf die Frage vom Anfang zurückzukommen. Kann man eigentlich mit Jura alles machen? Also jetzt kannst du mal bewerten, ob es dir in deiner Position, wo du jetzt bist, eigentlich hilft, Jurist zu sein oder, und das ist jetzt gemein formuliert, ist es auch mal hinderlich, wenn man unter lauter so innovativen, unternehmerisch denkenden Kreativen ist und man selber eigentlich mit so einem Paragraphenreiter-Mindset aufgezogen wurde. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ich bin ganz offen für deine Antwort.
Nee, also ich weiß ja genau, worauf du abzielst, weil es ja oftmals darum geht, dass von Juristen die Probleme kommen und nicht die Lösung. So sehr, sehr vereinfacht, das ist ja so ein bisschen was dahinter steht.
Ja.
Für mich persönlich ist es schon hilfreich, weil ich glaube, einfach viel Systematik, viel aber auch in der Entstehung leichter, glaube ich, nachvollziehen kann, als das der Fall wäre, wenn ich kein Jurist wäre. Insofern ist es für mich persönlich schon hilfreich. Auch das, was du ja anfangs gesagt hast, dieses besondere Art des Denkens, das ist ja vielleicht eher nur eine Frage, ob Juristen wirklich immer anders denken. Aber ich glaube, das ist schon hilfreich, auch all das durchlaufen zu haben, auch diese Zusammenspiele auch in der Gesetzgebung zu verstehen. Da ist das sicherlich sehr, 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 sehr hilfreich. Ich glaube aber auch umgekehrt, es ist jetzt keine zwingende Voraussetzung, um das zu machen. Also insofern die Frage, die wir ganz am Anfang hatten, also was kann Jura? Ist es immer noch ein bisschen mehr? Vermutlich ja. Aber ich glaube, ein Jurastudium und Referendariat ist nicht der einzige Weg in die berufliche Glückseligkeit. Ich glaube, man kann gerade im Verbandsbereich auch viel abdecken, wenn man keinen juristischen Hintergrund hat.
Das glaube ich auch und würde trotzdem sagen, dass es wahrscheinlich hilfreich ist in der Welt, in der du unterwegs bist, vor allem wenn du es auch mit ja, Leuten aus dem politischen Umfeld zu tun hast, dass es durchaus gut sein kann, wenn man einen juristischen Background hat, auch wenn ich da manchmal so scheine, als ob ich so ranten würde gegen alle Juristinnen und Juristen. Im Gegenteil, ich finde es natürlich toll, wenn man mit dem, was man da gelernt hat, diese Wege einschlägt und dann eben auch tatsächlich aus diesem diesem Nein-Sager und das alles geht nicht Mindset herauskommt und sich eben ja letztlich kreativen Aufgaben widmet und schaut, wie man vielleicht auch anderen Kreativen dabei helfen kann, im juristischen Dschungel zurechtzukommen. Würdest du sagen, wenn du jetzt so zurückblickst und du bist jung genug, du kannst also auch noch nach vorne blicken und da kommt auch noch einiges, aber so ein kleiner Zwischenstand, würdest du sagen, dass dein Werdegang jetzt irgendwie rückblickend Sinn gemacht hat bis hierhin?
Doch, ich glaube schon. Also es ist ja auch nicht völlig unklassisch so. Also es gibt ganz viele Wege, vielleicht dann nicht immer, aber doch zu großen Teilen auch mit dem juristischen Hintergrund, aber die genau so vom Bundestag hin dann zu den Verbänden sind. Insofern finde ich, also macht das Sinn, ist das halt auch schlüssig. Ich finde es auch total spannend, nach dieser reinen Finanzierungsseite auch mal die andere Seite gewissermaßen zu sehen. Ich habe das immer gesagt, die von denen, die das Geld geben, zu denen zu gehen, die das Geld nehmen. Das ist natürlich aber nochmal total interessant, weil es da ja wirklich die Unternehmen selber sind. Und das ist natürlich nochmal so viel spannender. Insofern ist das für mich auch eine total, ja, also täglich neue und immer lernende Situation, weil ganz viel Neues ja auch dann dazukommt. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass wir dafür stehen. Aber für mich schon total sinnvoll und nach wie vor plausibel. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn es diesen Austausch auch gibt und man nicht zwischen Politik und zwischen Wirtschaft so absolute Mauern zieht, sondern das ist total wichtig, um auch das gegenseitige Verständnis zu stärken und zu wissen, wie auch dann der andere tickt, weil nur dann kann man auch stärker darauf eingehen. Ich glaube, das ist eine der großen, wenn man sagt, Politik und Wirtschaft sind in vielen Bereichen nicht nah genug, sie müssen näher zusammenrücken, dann wird das eben oftmals negativ gesehen im Sinne von, was bedeutet das denn und so, und das alles jetzt wirtschaftliche Interessen. Ich glaube, es ist aber sehr, sehr wichtig, dass man einfach ein größeres Verständnis dafür schafft, weil letztlich wird ja Politik gemacht für die Wirtschaft und für die Menschen. Und deswegen ist das halt so wichtig, dass es da einen größtmöglichen Austausch gibt und wir auch als Verband die Position darlegen können, weil es einfach auch ja wichtig ist, in Entscheidungsprozesse ja viele Perspektiven mit einbinden zu können. Und wenn wir diese Vielfalt nicht haben, dann ist das, glaube ich, auch wäre das zum großen Nachteil auch von der Weiterentwicklung Deutschlands insgesamt.
Das glaube ich auch. Und lieber Christoph, ich bedanke mich bei dir, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast in die moderne Verbandswelt beim Deutschen Startup-Verband. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank. Ich danke dir, Alicia.
Das war Christoph Stresing. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.